Im Jahr 1600 ging ein Engländer nach Japan und wurde dort ein Samurai. Mit diesem Satz aus einem Schulbuch begann die Geschichte eines Weltbestsellers, der jetzt nun schon zum zweiten Mal verfilmt worden ist. Und darüber wollen wir reden, hier bei Badabinch.
Badabinch, der Serienpodcast.
Und damit einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Badabinch mit meinem lieben Kollegen Alvin. Hallo.
Moin.
Ja, wir haben uns hier, sage ich mal, zusammengeschaltet, um über den Start einer neuen Serie bei Disney Plus zu reden, nämlich über Shogun.
Überhaupt, glaube ich, das erste Mal so richtig davon mitbekommen habe ich in unserem Vorschau-Podcast, wo du davon geschwärmt hast, beziehungsweise in der Vorbereitung dazu bin ich über die Serie gestolpert, habe auch so einen Trailer reingeguckt und dachte, ja, warum nicht? Ist ja eh so eine kleine Schwäche von mir, so ein kleines Guilty Pleasure, wie ich in den letzten Jahren festgestellt habe, diese Art von Serien. Also ich denke da an Marco Polo, ich denke da an Kingdom, ich denke da an Tagebücher einer Apothekerin, ein Anime, der aktuell läuft und am chinesischen Hof spielt. Und scheinbar habe ich eine Schwäche für diese Art Stories und für diese Art Zeit und Ort und Lokalität und Zusammenhänge. Und da habe ich halt schon so meine Öhrchen gespitzt, dann hast du davon sehr lobend berichtet und dann auf einmal kam es so aus dem Nichts und alle waren voll des Lobes davon. Und da dachte ich, okay, dann sollte man da doch direkt mal reinschauen. Und bisher, also um so ein bisschen vorwegzugreifen, bin ich doch sehr angetan von diesen ersten beiden Folgen.
Ich muss auch sagen, ich kann es auch direkt vorwegnehmen. Ich bin echt drin, ne? Ich war jetzt am Ende der zweiten Folge, wo ich gedacht habe, Scheiße, jetzt muss ich die Folge aufnehmen. Ich will eigentlich weitergucken, so, ja. Die restlichen 8 Folgen, die noch kommen sollen, so wie ich es verstanden habe, besteht die Serie aus 10 Teilen. Die sollen dann wöchentlich, ich glaube, jeden Dienstag ausgestrahlt werden. Ich habe eigentlich auch echt gar kein Problem damit, jetzt bei dieser Serie mal wieder diesen wöchentlichen Weg zu gehen. Zu sagen, ey, geil, ich freue mich auf nächste Woche, ich bin gespannt auf nächste Woche, ich fiebere nächste Woche entgegen, wie es weitergeht. Denn so, wie sich bisher abzeichnet, naja, gehen sie doch einen anderen Weg als die Serie, die bereits 1980 schon mal anlässlich des Romans inszeniert worden ist.
Ich muss dazu sagen, dass es ein Remake ist, habe ich auch rein zufällig erst kurz vor Start der Serie mitbekommen, weil ich es halt irgendwo gelesen habe. Das war mir gar nicht bewusst. Also ich kenne die Vorlage gar nicht. Und habe mich dann auch erst nach Gucken der beiden Serien so ganz grob, ohne mich allzu sehr spoilern zu lassen, mal reingelesen, worauf das Ganze denn fußt und ob das überhaupt auf wahren Begebenheiten basiert. Und um das halt eben auch vielleicht schon direkt vorweg auszuräumen. Nein, die Geschichte an sich ist fiktional, aber sie basiert lose auf wirklich wahren Begebenheiten, auf wahren Personen und also diese Grundkonstellation, dass halt eben ein Engländer um 1600 herum nach Japan gekommen ist, und da dann scheinbar für so ein bisschen Chaos gesorgt hat. Die stimmen wohl, aber die einzelnen Figuren in dieser Serie sind halt frei erfunden, basieren halt nur auf bestimmten historischen Figuren.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen. Oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Genau, also es geht halt in der Serie um diesen Mann John Hawthorne, der Brite ist, aber für eine holländische Flotte beziehungsweise eine holländische Flotte durch die Magellanstraße navigieren soll, um einen Weg nach Japan zu finden im Jahre 1600. Und jetzt muss man so ein bisschen ausholen, denn die Situation ist diese. Nach Entdeckung von, ich glaube, es war Kolumbus im Jahre 1492, begannen Spanien und Portugal die Welt unter sich aufzuteilen. Ja, man hat dann quasi gewisse Grenzen festgelegt und hat halt gesagt, okay, alles, was ihr da findet, das gehört dann auch euch. Und alles, was ihr da findet, das gehört dann euch. Und man wollte halt auch das Christentum in der Welt verbreiten, was man unter anderem dann auch sehr rabiat und mit sehr, sag ich mal, fragwürdigen und zweifelhaften Mitteln durchgesetzt hat. Und damals in Japan war es wohl noch so, dass man anfangs mit den Christen oder gerade mit den Katholiken, weil das muss man dazu sagen, denn das ist ein Thema, was bei John Hawthorne ganz oben auf der Agenda steht. Er ist Protestant und er versucht den Japanern, in dessen Land er halt strandet, versucht er halt vehement zu erklären, dass es nicht nur eine Religion in Europa gibt, sondern mehrere und dass die Katholiken garantiert nicht diejenigen sind, die alles bestimmen, beziehungsweise dass es auch Leute gibt, die dagegen sind oder gegen die Methoden der katholischen Kirche sind. Und naja, das alles soweit mal als kleine Vorgrundlage. Und wie gesagt, dieser John Hawthorne war mit einer holländischen Flotte unterwegs, landet in Japan und wird dort erstmal gefangen genommen von einem Fürsten namens, oh, jetzt kommt es schon wieder.
Toranaga.
Toranaga,
glaube ich.
Toranaga?
Ja. Toranaga.
Also laut Toranaga.
IMDb Toranaga.
Ja, also John Hawthorne strandet in Japan, wird im Hoheitsgebiet von Fürst Toranaga und wird halt dann nach Osaka gebracht, damit Fürst Toranaga quasi so ein bisschen was von ihm erfährt, von diesem Wilden, der da jetzt plötzlich in seinem Land ist und der ganz anders ist als diese anderen Leute, als diese Portugiesen, mit denen sie schon seit Jahren Handel treiben. Und er erfährt erstmals eben von genau dieser Absprache, die ich am Anfang oder die ich eben schon einmal kurz skizziert habe, dass eben Portugal und Spanien die Welt unter sich aufgeteilt haben und halt gewisse Hoheitsgebiete beanspruchen, in denen sie halt dann auch eine Art christliche, ja, Führung oder eben Gesetzgebung durchdrücken wollen. Das Ganze basiert tatsächlich auf der Figur William Adams. Dem ist nämlich Ähnliches passiert. Der war halt auch Brite, hat in einer Werft so gesehen gelernt, nachdem seine Familie verstorben ist und er da auch aufgenommen worden ist. Und der wurde irgendwann halt dann als Navigator ausgebildet, als Schiffsbauer und Seefahrer und so weiter und so fort. Und kam halt irgendwann auch in die Gelegenheit, diese kleine Flotte aus 5 holländischen Handelsschiffen quasi durch die Magellanstraße zu navigieren. Das war insofern schwierig, denn das war ein Gebiet, was vor allem die Spanier und Portugiesen halt erschlossen haben und, naja, was für den Rest der Welt und vor allem halt England nicht so wirklich bekannt war. Also die mussten sich da irgendwie durchmanövrieren und schleichen und auch irgendwelche Informationen sich erbeuten, um eben dieselben Routen nehmen zu können wie die Spanier oder Portugiesen.
Ja, zumal halt diese Strecke auch enorm gewaltig ist. Also man musste quasi einmal einen kompletten Kontinent irgendwie überwinden durch halt eben die Magellanstraße und hatte dann halt eben auch noch sehr, sehr viel Ozean vor sich, bevor dann die ersten Inseln kamen. Also das war halt alles andere als eine leichte Fahrt. Und das zeigt auch die Serie am Anfang sehr deutlich, wie anstrengend, kräftezehrend und ja tödlich halt auch diese Reise war.
Und da muss ich sagen, da war ich schon, also anfangs war ich ein bisschen skeptisch, weil mir ging das ein bisschen zu lang auf dem Schiff ab. Oder beziehungsweise ich dachte halt, okay, wir kriegen jetzt hier wirklich schon wieder die gleiche Perspektive, die auch die 1980er-Serie eingenommen hat. Ja, Gott sei Dank war dem oder ist dem nicht so, aber ich glaube, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Und diesen Fürst Toranaga, den gab es halt auch in der Realität halt, beziehungsweise der basiert halt auch auf einer realen Figur, nämlich auf dem Fürsten Tokugawa Ieyasu. Und vielleicht hat man hier und da schon mal von der Tokugawa-Herrschaft irgendwie gehört, weil der hat nämlich dann auch mit den Informationen, die ihm William Adams verpasst hat oder gegeben hat und mit dem Wissen und so weiter und mit den Beziehungen, die er ausgebaut hat, hat nämlich dann auch dafür gesorgt, dass er halt im Land, also beziehungsweise hat dafür gesorgt, dass er im Land die Macht übernehmen kann als ein, ja, als das höchste Wesen, das man in der japanischen Gesellschaft damals oder beziehungsweise, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber zumindest zu dem damaligen Zeitpunkt, das höchste Wesen, das man als Person einnehmen konnte, den höchsten Titel, den man erringen konnte, nämlich der Shogun. Und deswegen, ja, ist oder darauf ist eben der Roman von James Clavell entstanden im Jahre 1975, nachdem er halt im Schulbuch seiner Tochter von diesem William James gelesen hatte, der halt nach Japan ging und dann auch in Japan blieb. Der wurde offiziell für tot erklärt und hat dann halt einen japanischen Namen bekommen. Also das wurde halt in England quasi, wurde sein Tod offiziell anerkannt. Er hat aber noch in Japan gelebt unter einem, ja, japanischen Namen, dann auch mit einer japanischen Frau. Und er war der erste Europäer, der zwei Schwerter tragen durfte. Also mit einer der höchsten Ehren in Japan, denn er war damit offiziell ein Samurai. Also es ist wirklich so überliefert. Das sind die geschichtlichen Fakten, die wir aus dieser, sag ich mal, Serie jetzt schon mal so ein bisschen mitgenommen haben oder die halt schon auch bekannt wurden, als diese Serie 1980 mal an den Start ging. Mit damals Richard Chamberlain. Da wären wir jetzt bei dem Thema, was du gesagt hast. Du wusstest davon nichts, ne? Ich habe die halt mitgekriegt als kleines Kind. Und ich habe halt mitbekommen, dass das ein Riesenhit war. Das war wirklich ein Riesenhit. Das war das Abendereignis im ZDF. Das ZDF hat damals die Serie ausgestrahlt, allerdings stark gekürzt. Und dann halt mit einem Umstand, der, ja, wenn man sich jetzt die neue Serie anschaut, schon ein bisschen zum Schmunzeln bringt. Denn in der Originalserie, also beziehungsweise das Originalserie, auf der Vorgängerserie, wo der Schwerpunkt viel mehr auf Richard Chamberlain und John Hawthorne ist, da wurden die ganzen japanischen Dialoge gar nicht übersetzt. Also die wenigsten haben Untertitel und ansonsten sind die halt einfach da, weil sie halt diesen Eindruck vermitteln wollten, wie es ist, als Europäer plötzlich in Japan zu sein und kein Wort zu verstehen. Das fällt halt durch diese Untertitel jetzt in der neuen Serie so ein bisschen, naja.
Ja, naja, plus halt natürlich so, sie wollten halt sicherlich auch noch dieses Exotische vermitteln, dieses andere Land, diesen Culture-Clash, wo ich halt auch schon den einen oder anderen Kommentar halt gelesen habe, der sich so ein bisschen beschwert, dass es bei der neuen Serie halt eben geändert wurde, aber eben, wie du auch schon richtig gesagt hast, vor allem eben aus der europäischen Perspektive gesehen.
Genau, und hier die neue Serie, die nimmt halt jetzt deutlich mehr auch japanische Figuren mit in die Geschichte ein, was unter anderem halt eben zur Folge hat, und das ist das, was James Clavell eben aus der Geschichte von William James gemacht hat, dass man hier so noch so eine Art Machtkampf in Japan, sag ich mal, vorfindet. Denn der bisherige Alleinherrscher, der Taiko, ist verstorben. Sein rechtmäßiger Erbe ist noch viel zu jung, um das Land übernehmen zu können. Also hat er das Land so gesehen aufgeteilt unter 5 Regenten. Ja? Und diese 5 Regenten müssen halt das Land quasi regieren, aber auch immer nur einstimmig. Ja, sobald einer irgendwas dagegen hat, funktioniert es nicht ganz. Und es gibt halt den einen, der halt irgendwie so ein bisschen gegen die anderen immer schießt, der halt irgendwie nicht so den Weg der anderen folgt. Und das ist eben Fürst Toronaga, der John Hawthorne dann eben im Exil bei sich aufnimmt oder beziehungsweise in Gefangenschaft bei sich aufnimmt. Denn er ist eigentlich in Osaka, weil er von den anderen 4 Regenten vor die Wahl gestellt wird, beziehungsweise zur Rede gestellt wird, dass er ja, so viele Ehefrauen irgendwie zu sich an sich genommen hat, dass sein Reichtum oder sein Besitz jetzt echt viel zu groß und viel zu viel ist für die anderen. Und gleichzeitig, naja, fühlen sie sich halt als Rat von ihm hintergangen. Und deswegen stellen sie ihn so gesehen A, einmal unter Gefangenschaft und B, ein Ultimatum, dass er unter anderem eine junge Frau, die sich bei ihm befindet in seiner Heimat, dass er die freilässt und so weiter und so fort. Und ja, dass seine Tage als Fürst eigentlich gezählt sind. Und das ist die Ausgangssituation, mit der wir hier in Shogun, der neuen Serie aus dem Jahr 2024, beginnen. Und da, genau. vielleicht einmal direkt so als Warnung vorweg, all das, was wir erzählen, ja, das erfahren wir halt wirklich erst im Laufe dieser ersten beiden Episoden. Der Anfang, da wird man genauso eigentlich ins kalte Wasser geschmissen wie John Hawthorne. Wir müssen uns auch eine Menge, sag ich mal, Informationen und Kenntnisse und Figuren vor allem erarbeiten.
Ja, was manchmal nicht so ganz einfach ist, zumal halt dieses ganze feudale System in Japan sich dann doch von dem unterscheidet, was man hier in Europa halt meistens kennt. Und ich musste auch nach diesen ersten beiden Folgen, musste ich halt echt erstmal so ein bisschen googeln, weil ich habe, was das betrifft, so ein gewisses Halbwissen, was sich dann aber teilweise mit der Serie widersprochen hat. Und ich wollte halt einmal verstehen, mit was für Figuren, also mit was für Rängen wir es zu tun haben und was ist. Und wenn ich das richtig verstanden habe, der Taiko, das hast du schon richtig gesagt, war halt der vorherige Herrscher, der aber nochmal einen anderen Titel hatte, als er wirklich amtierender Herrscher war. Ich glaube Kampatschu oder so ähnlich heißt das dann. Und der Taiko ist der Titel dann für den abgedankten Herrscher, den es auch so in der Art auch wirklich gab. Und in dieser Zeit war das auch der höchste Titel. Es gab keinen Kaiser, der wurde schon von ein paar Jahrhunderte vorher quasi abgesetzt. Also die Kaiserfamilie gab es noch, die hatte aber in Japan überhaupt nichts mehr zu sagen. Die waren so ein eigener Zweig, der halt vor sich hin lebte, bis sie dann halt irgendwann wieder Bedeutung bekommen haben. Aber jahrhundertelang hatte der Kaisertitel eigentlich für die Breite nichts zu bedeuten und es waren halt andere Machtsysteme installiert. Es gab dann, wie du gesagt hast, diese Fürsten und diese Fürsten ordneten sich diesem Herrscher unter. Und der ist dann halt gestorben, sein nächster Nachkomme, wie du schon richtig sagst, war noch zu jung, deswegen hat er diesen politischen Stillstand aufgerufen, dass halt eben diese fünf größten Fürsten dieselbe Position quasi bekommen, wodurch sie sich gegenseitig nicht bekriegen sollen und so quasi das Land erstmal in Ruhe gelassen wird, bis dann halt eben der Nachfolger kommt und wieder regieren kann. Und der Shogun wiederum, das ist ein militärischer Titel. Also der Shogun ist ein militärischer Machthaber, der eigentlich auch nur gedacht war, als Titel im Notfall eingesetzt zu werden, von allen einstimmig, damit er einmal so quasi durchregieren kann, Probleme lösen kann und dann aber auch wieder den Titel halt abgibt. Was wohl nicht immer ganz geklappt hat, wodurch dieser Titel dann, glaube ich, 100 Jahre lang nicht weiter vergeben wurde und der, glaube ich, auch nur über Erbfolge weiter vergeben werden kann. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist Toranaga eben genau in dieser Erbfolge. Das heißt, er hätte halt die Möglichkeit, den Titel Shogun wieder auszurufen. Und das ist halt auch so einer der Gründe, der ihm halt vorgeworfen wird oder eins der Argumente, was vorgebracht wird, dass er versucht, sein Reich, sein Einflussgebiet zu erweitern, um vielleicht sogar wieder selber Shogun zu werden, die Macht an sich zu reißen. Und das benutzen halt die anderen so ein bisschen als Grund, um ihn da rauszukanten oder unter Verdacht zu stellen.
Ist schon witzig, oder? Ich meine, die Römer haben ja Ähnliches, ne?
Also, ja.
Die Römer haben ein ähnliches Ding mit Cäsar, so, und da hat es auch nicht so wirklich funktioniert, als der Cäsar plötzlich sich zum Cäsar ausgerufen hat und dann seine Macht erstmal nicht mehr abgeben wollte. Naja, das ist geil. Das ist so, weißt du, auf echt den anderen Seiten der Welt entwickeln sich fast die gleichen Herrschaftsstrukturen. Das ist schon ohne irgendwie, ich weiß nicht, ob sie voneinander beeinflusst worden sind, ob sie jemals voneinander erfahren haben, aber das finde ich schon ein faszinierender Aspekt an der ganzen Geschichte.
Naja, am Ende sind es halt auch nur alles Menschen. Also die Wikinger hatten ja auch so ganz interessante Herrschaftsstrukturen, die dann teilweise an heutige Systeme halt erinnern, wo dann demokratisch halt abgestimmt wurde im Verbund und dadurch erst Entscheidungen getroffen und ähnliches, ohne so einen Komplettherrscher zu haben. Also das ist schon spannend. Geschichte wiederholt sich ja gern.
Ja.
Und da sieht man es halt. Aber was ich hier erzählt habe, wie gesagt, das ist ein ganz, ganz grober Abriss. Wahrscheinlich habe ich hier und da auch ein paar Fehlerchen drin, wenn ich da ganz groben Quatsch erzähle. Habe, verbessert uns gerne. Das war halt das, was ich so mir mit Hilfe von 10 Wikipedia-Seiten so nach den 2 Folgen zusammenklicken konnte an Wissen,
um ja
so ein bisschen Ordnung reinzukriegen.
Genau, wir wollen ja auch nur so eine Art Grundgerüst schaffen, um halt hier ein bisschen zu erklären, worum es in der Serie geht, wie die ganzen Verhältnisse sind und was uns halt auch dann, ja, was wir halt daran an, sag ich mal, Beobachtungen getroffen haben oder ableiten oder sonst irgendwas, ja. Deswegen, ich hoffe, also, ihr habt natürlich jederzeit die Möglichkeit, euch im Internet oder durch irgendwelche Geschichtsbücher zu wälzen und wühlen. Aber das war jetzt hier mal eher so eine Art Kurzabriss der ganzen Geschichte. Ja, und wir sind halt nach 2 Folgen an dem Stand, dass Toranaga. Mann, 5-mal gesagt und beim 6-mal fällt es mir nicht mehr ein. Dass Toranaga eben jetzt durch John Hawthorne in Kenntnis gesetzt worden ist von gewissen Dingen, über die ihn die Portugiesen halt niemals in Kenntnis gesetzt haben. Gleichzeitig, naja, muss er gucken, dass er, sag ich mal, jetzt in diesem Regentenrat irgendwie besteht, denn da gibt's diesen Fürsten Inoshiro, glaube ich, heißt er, der alle anderen vier oder drei Fürsten, sag ich mal, so ein bisschen für sich vereinnahmen konnte und der so sein ärgster Rivale ist. Ishido heißt er. Ishido, genau. Und gegen die muss er sich halt auch irgendwie behaupten. Und gleichzeitig gibt's dann aber halt auch in seinem Clan selbst oder beziehungsweise in seinem, wie soll man sagen, in seiner Entourage gibt es einen, ich weiß gar nicht, er ist auch irgendwie schon, er ist sowohl Samurai wie auch irgendwie etwas höherer Adliger, ne? Dieser Kashigi Yabushige, das ist dieser Samurai, beziehungsweise das ist dieser, wie sagen wir so, ich sag jetzt mal höhere Befehlshaber, der diese Klippe runterklettert.
Ja, also ich glaube, er war, also was erzählt wurde, so eine Art Kriegsheld oder General oder sowas, hat er auf jeden Fall den Status gehabt. Und ja, wie du sagst, hat halt eben auch eine gewissen Einfluss, eine gewisse Macht, wahrscheinlich halt eben auch ein paar Leute unter sich. Aber ist vergleichbar noch ein relativ kleines Licht.
Genau, aber der hat hohe Ambitionen. Und der ist, so lernen wir innerhalb der ersten zwei Folgen, auch jemand, der schon so seine eigenen Träume und Ziele verfolgen möchte und für den dann auch jedes, sag ich mal, Mittel recht ist. Ja, also das finde ich halt schon gerade, also er ist für mich eine sehr, sehr spannende Figur. Ja, also ich bin wirklich gespannt, für welche Seite er sich letztendlich entscheidet oder welchen Weg er letztendlich geht. Ja, das weiß ich jetzt noch nicht. Und also ob die Macher da was anderes draus machen oder was sie daraus machen, ob das sich vom Roman entfernt, das kann ich auch nicht sagen. Den Roman habe ich nie gelesen. Und an die 80er-Jahre-Serie habe ich halt zu schwache Erinnerungen. Da kann ich mich an ein paar Bilder erinnern. Und dass halt, ja, einer der größten japanischen Superstars zu diesem Zeitpunkt eben die Figur von Toronaga gespielt hat, nämlich Toshiro Mifune. Ja, der vor allem halt für Akira Kurosawa sehr viele Filme gemacht hat und eben durch ihn richtig berühmt worden ist oder beziehungsweise die beiden sich richtig berühmt gemacht haben. Und der war halt damals in Japan der absolute Edelstar. Und dass der in dieser Serie mitspielt, das war halt schon so eine Art Ritterschlag. Und ja, das war wirklich damals, ich habe das mitbekommen, in meiner gesamten Familie war das ein Thema. Irgendwie die Erwachsenen, die man so sonst mitbekommen hat als kleiner Junge, ich meine, da war ich auch erst 5, das war für die ein Riesending. Und die Serie wurde dann auch nochmal ausgestrahlt. Also die wurde, glaube ich, im ZDF zweimal ausgestrahlt und kam dann auf anderen Sendern immer mal wieder. Ja, also das war halt ein riesen Ding. Was ich auch irgendwie faszinierend fand, weil ich kannte ja bis dahin nicht so viel an japanischer Kultur oder an japanischem Kino. So, ich kannte mit Ach und Krach vielleicht mal, hier habe ich irgendwo was gesehen, weil ich mal auf den Fernseher lunsen durfte oder so, ja. Aber das fand ich schon cool, dass diese Samurai plötzlich da so ein großes Interesse hervorgerufen haben.
Ja, es war wahrscheinlich der Berührungspunkt für viele. Und die Ausstrahlungstermine bei Wikipedia, die lesen sich halt auch interessant. Also das ZDF hat 7 Folgen ausgestrahlt, halt wohl scheinbar mehrmals zwischen 86 und 90. Selbst in der DDR wurde es ausgestrahlt, aber nur in 5 Folgen. Sat.1 hat dann 92 11 Folgen ausgestrahlt. Es gab eine Spielfilmfassung, dann nochmal 5 Folgen und dann später noch irgendwann mal von Arte 11 Folgen. Also, interessant, was sie da wohl alles weggekürzt haben in diesen verschiedenen Versionen.
Gut, nee, okay, ich sehe gerade, die kamen deutlich später. Ja gut, das erklärt dann auch, warum ich dann ein bisschen was schon mehr kannte. 86 kamen die bei uns, da war ich dann 10. Ja, das kommt gut hin. Und das waren so die ersten, weißt du, Berührungspunkte mit so Samurai. Und ich fand deren Schwerter schon immer viel cooler als Ritterschwerter, muss ich einfach sagen.
Ja, sind sie auch bis heute, ehrlich gesagt. Und da sprichst du eigentlich einen ganz guten oder einen sehr zentralen Punkt an. Und zwar genau das, dieses Heranführen an die Kultur und Bekanntmachen mit einer Kultur. Und auch wenn halt die Vorlage wahrscheinlich für viele, die ja der erste so richtige tiefe Berührungspunkt damit war, ja, ich habe sie nicht gesehen, aber was ich jetzt so gelesen habe, scheint sie halt dann doch nicht ganz so gut gealtert zu sein, eben vor allem aus ja japanischer Sicht, da halt eben die da die erste Serie eben vor allem mit Blick aus europäischer Sicht gemacht wurde und ja vermutlich halt einfach klassisch Hollywood irgendwas hingehängt wurde, also irgendwelche Schilder, wo vielleicht sogar was auf Chinesisch stand oder ähnliches. Und das ist jetzt halt bei dieser Neuauflage der neuen Shogun-Serie dann doch sehr anders, weil da hat man sich sehr bemüht, die japanische Kultur ja möglichst authentisch, möglichst richtig darzustellen und so keine Klischees und Stereotypen zu präsentieren, sondern halt wirklich eher ja zu zeigen, also eine andere Art Faszination, eine realistische Faszination für diese Kultur zu schaffen, weshalb sich ja auch unter anderem entschieden wurde, sehr viel Japanisch beizubehalten und dieses Japanisch ja scheinbar auch in den Synchronfassungen nicht weiter zu übersetzen, weil die Leute da halt am Set wirklich Japanisch gesprochen haben, weil ja einer der Hauptdarsteller, wir hatten ihn ja schon genannt bei seinem Rollennamen, Hiroyuki Sanada, ist halt eben nicht nur eine der zentralen Rollen, sondern ist auch irgendwann als Producer eingestiegen und hat sich das selber quasi zur Hauptaufgabe gemacht, dafür zu sorgen, dass es halt eben alles seine Richtigkeit hat und dass es halt eben nicht irgendwie plump ist, dass es nicht Stereotyp ist, sondern ja, so wie es halt eben sein sollte, hat Experten an allen Ecken und Enden angeheuert für die Kostüme, für die Ausstattung, für die Props, für die Gesten, für die Perücken und eben auch einen Haufen junger japanischer Darsteller und naja, also er hat es halt selbst gesagt, also ich vermute mal auch sehr viele Extras werden wahrscheinlich irgendwelche eher im Westen wahrscheinlich komplett unbekannte Jungschauspieler sein, aber er sieht das halt so ein bisschen als Förderung der Jugend einerseits und andererseits eben als ja Möglichkeit, Japan möglichst authentisch einfach ja dem Westen zu präsentieren und zu repräsentieren und so ein bisschen auch aus seiner persönlichen Erfahrung zu schöpfen, weil er selbst ist ja auch schon länger im Showbusiness tätig, ist ja auch schon in sehr vielen größeren westlichen Projekten halt aufgetreten, also Last Samurai und ähnliches, und glaube ich weiß sehr wohl von was er da spricht, wenn er halt sagt, dass halt ja die meisten Projekte vielleicht dann doch nicht ganz so authentisch oder nicht ganz so perfekt, nicht ganz so richtig sind. Ich habe mir da mittlerweile mehrere Interviews von ihm durchgelesen, wo er da ganz gute Geschichten erzählt, dass er halt eben früher so wenig, also als Darsteller einfach wenig Einfluss auf sowas hat. Er kommt halt ins Set und er hat halt eine Szene vorgeschrieben und dann soll er halt mit dem Samurai-Schwert fuchteln und den Leuten ist es halt egal, ob da, wie gesagt, irgendwas auf Chinesisch auf dem Film steht, obwohl es einfach ein japanisches Dorf sein soll. Oder kann er vielleicht sagen, ja, könnt ihr vielleicht die Kamera ein bisschen so hinstellen oder den Ausschnitt ein bisschen kleiner machen, aber hier hat er halt die volle Kontrolle und hat halt eben auch dafür gesorgt, dass alles seine Richtigkeit hat. Also ja, das war ihm auf jeden Fall sehr, sehr wichtig.
Ey, und das finde ich vollkommen, also finde ich eine sehr, sehr gute Entscheidung. Man muss ja eh dazu sagen, dass diese Serie auch nicht gerade den schnellsten Entwicklungsprozess hinter sich hat, denn FX-Studios haben hier richtig Geld in die Hand genommen. Das ist das teuerste Projekt, das FX jemals realisiert hat. Und es war auch so, dass sie der erste Entwurf, sag ich mal, erstmal abgelehnt worden ist. Ich meine damit so nicht irgendwie der erste Draft oder sonst irgendwas, sondern da gab es halt schon wirklich, gab es eine Pre-Production und anhand dieser Pre-Production hat man festgestellt, nee, das ist uns noch nicht gut genug. Das muss noch besser sein. Und dann hat dann irgendwann auch der Chefautor, ich weiß nicht genau, ob er jetzt so gesehen, weil es halt nicht wirklich das war, was man wollte von ihm, ob der das Projekt deswegen verlassen hat oder ob er es aufgrund anderer Verpflichtungen verlassen musste, da habe ich jetzt beides, sag ich mal, gelesen oder das hält sich ein bisschen nebulös. Aber daraufhin kamen dann ja erstmal die anderen beiden Showrunner ins Gespräch, nämlich Justin Marks und Rachel Kondo, die das dann halt übernommen haben. Also da hat man, glaube ich, echt eine Menge Wert drauf gelegt, dass das auch was Vernünftiges ist. Und ich finde, das sieht man spätestens ab so, wie soll man sagen, vielleicht die 10. Minute der ersten Folge, wenn man so eine Kamerafahrt an einem Strand entlang hat und dann reiten japanische Samurai ins Bild und gucken sich an, wie dieses Schiff von John Blackthorn gerade an Land oder beziehungsweise irgendwie in so eine Bucht gezogen wird. Und da war ich schon hin und weg. Da habe ich schon gedacht, Alter, das sieht echt gut aus. Ich glaube nicht, dass das Schiff da war. Also ich glaube nicht, dass das eine echte Requisite war, aber so wie sie es gemacht haben, So wie die Lichtgebung ist, so wie die Farbgebung ist, alles ist so ein bisschen entsättigter. Es regnet auch echt relativ häufig und das Wetter ist grau und diesig. Ja, es hat nicht so auf Anhieb diesen direkten japanischen grazilen Charme, sondern es kommt erstmal mit einem japanischen roughen Charme daher. Und allein diese erste Kamerafahrt habe ich gedacht, okay, jetzt bin ich aber wirklich gespannt, wie sich das jetzt hier weiter gestalten wird. Und man muss es mal sagen, so rein optisch, ey, wirklich top-notch. Also die Kostüme, die Requisiten, die ganzen Props, die da rum sind, die Dörfer, es ist viel on-location gedreht, obwohl sie auch nicht nur in Japan gedreht haben, sondern wenn ich das richtig mitbekommen habe, unter anderem auch in Kanada. Und es sieht echt alles wirklich wie eine hochklassige, und ja, dann muss man halt auch sagen, wie eine Game of Thrones-artige Serie aus.
Ja, die einzige Szene, die mir da einfällt, die mir zumindest ganz, also ganz kurz negativ aufgefallen ist, war dann eine Schiffsüberfahrt, wo man dann halt so eine Szene an Deck hat bei ruhigem Wetter und da sieht man, okay, gut, der Hintergrund ist alles nicht echt, das ist halt alles ein bisschen zu digital, vielleicht ist es auch die Beleuchtung in dem Moment.
Wobei ich dann aber auch sagen muss, wenn dieses Schiff dann in den Sturm gerät und wir sehen, wie Hawthorne von...
Der Sturm ist Hammer.
Ja, und wir sehen, wie Hawthorne von Oberdeck zu Unterdeck geht, um den Ruderern zu sagen, dass sie rudern sollen, beziehungsweise sich gegen die Wellen stemmen sollen. So, ne? Das fand ich dann schon wieder geil, weil das verlässt dann so ein bisschen dieses platte oder flache, diesen platten oder flachen Eindruck, den so viele Volume oder Stagecraft oder, ja, was weiß ich, LED-Stages irgendwie mal gern hinterlassen. Das haben sie meiner Ansicht nach sehr geschickt gemacht, dass sie hier auf verschiedene Ebenen gehen und dann halt mit diesem Wasser halt wirklich, ja, dass sie das Wasser halt wirklich reinspratzen lassen, wie in einem richtigen Sturm.
Ja, das sah dann wiederum sehr, sehr gut aus, aber die Szene an sich fand ich auch schon ganz großartig, weil da dann vor allem noch eine weitere Figur mitgespielt hat, die dann im Verlauf der ersten Folge auftaucht, weil unser Protagonist, warte, wo habe ich den Namen, John Blackthorn ist halt nicht, ja, er ist halt nicht der einzige Europäer, der in Japan gerade stationiert ist, also neben seiner Mannschaft, die er halt mitgebracht hat oder zumindest den Resten, die überlebt haben auf dem Schiff, als sie da scheinbar sehr lange in der Flaute vor sich hingedümpelt haben und ihnen die Vorräte ausgegangen sind, sind halt eben auch noch eine Menge anderer Europäer da. Also zum einen halt Missionare, christliche, ja, Priester oder was auch immer.
Jesuiten,
die von den Portugiesen da halt hingebracht wurden, um halt eben zu missionieren, um das Christentum zu erweitern und eben auch geduldet werden, weil sie scheinbar auch eben mit sehr viel Geschenken sich reinkaufen in das Land und halt eben viel Handel treiben. Aber eben neben den Portugiesen gibt's halt eben auch noch Nutznießer des Ganzen und einer davon ist halt ein Spanier, der sich halt eben für einen Portugiesen quasi ausgibt, also das wird ihm zumindest vorgeworfen von Blackthorn und der so sein erster, ja, nicht japanisch redender Kontakt, oder nee, eigentlich sogar sein zweiter nicht japanisch redender Kontakt auf dieser Insel ist und ihn so am Anfang so ein bisschen unter die Fittiche nimmt und ihm, wie auch uns, den Zuschauenden, ein wenig erklärt, wie dieses Land und diese Kultur eigentlich funktioniert und das auf eine sehr, ja, rotzige Art macht mit sehr, sehr schönen Sprüchen, die beiden dann untereinander austauschen und das habe ich sehr genossen.
So geil. Was will er von mir? Weiß nicht, vielleicht hat er ein Ei einspielen. Ich würde es machen, er ist ein mächtiger Mann.
So gut. Ja, ich hoffe, wir werden noch ein bisschen mehr vom guten Rodriguez in der Serie zu sehen bekommen.
Ich hoffe es auch. Und ich hoffe auch, er ist jemand, der sich dann letztendlich vielleicht für Hawthorne oder beziehungsweise, man weiß ja noch gar nicht so richtig, für welche Seite man sein soll. Ich finde eigentlich bislang, ja, es gibt so ein paar Charaktere, die wirken ein bisschen fieser als andere. Aber, naja, wenn man es mal eng oder streng sieht, sind die anderen auch nicht harmlos, ja.
Und das hattest du ja schon vorhin erwähnt, als du diesen einen Samurai-General halt erwähnt hast. Ich finde, er ist ein sehr schönes Beispiel dafür, weil er wird halt eingeführt, er kommt in dieses Dorf, er hat halt diesen Rabenmantel um sich mit schwarzen Federn und wirkt so ein bisschen brutal und macht halt so einen etwas fieseren Eindruck. Unser Protagonist Blackthorn wird halt irgendwie vor ihn geschleift und ja, er scheint selber halt auch nicht buckeln zu wollen, sondern ist halt auch so ein bisschen trotzig, versucht seine Leute freizukriegen, aber man versteht sich untereinander halt auch nicht. Ein Priester wird dazu gezogen, der dann auch sehr gegen Blackthorn schießt auf japanischer Seite, aber der General lässt sich davon jetzt auch nicht so leicht beeindrucken. Also
genau, der ist nämlich schon, der hat schon so ein bisschen Cleverness.
Ja, ja, er hat was im Kopf und er erkennt, dass dieser Typ vor ihm auch kein dummer Vollidiot ist und vielleicht auch zu irgendwas zu gebrauchen ist, weil, ja, man sieht aber, dass er selber auch sehr gnadenlos sein kann, weil der Priester verlangt, ja, ich will jemanden töten und dann sagt er, okay, dann such dir halt einen aus und, aber die Strafe suche halt ich aus und das ist dann halt am Ende eine Strafe, womit er das komplette Dorf dann auch bestraft, so ungefähr, weil dieser Priester ihm so auf den Sack gegangen ist, weil dann halt einfach ein Typ bei lebendigem Leib gekocht wird, eine komplette Nacht, bis er dann halt stirbt.
Nee,
und das,
also,
und das
schlimmer.
Ist dann die,
ich meine, naja, ich hab's ja jetzt so verstanden, der Typ wird so lange gekocht, bis er selbst seinen Schädel auf der Kante dieses Riesentopfes, da, in dem er gekocht wird, zertrümmert.
Das hat also, er zumindest versucht ab einem gewissen Punkt.
Oder
was
so,
man,
ja.
Weil man jetzt, glaube ich, nicht, also was man, glaube ich, nachvollziehen kann an der Stelle.
Auf jeden Fall. Ey, das war eine richtig miese Szene. Also wirklich, das ist eine Härte, mit der habe ich auch dann nicht so wirklich gerechnet, muss ich ehrlich sagen.
Naja, und wir sehen halt davor schon, wie einfach random einem Typen der Kopf abgehackt wird, weil er, glaube ich, irgendwie Widerspruch geleistet hat oder einer der Christen in dem Dorf, aber halt einfach dem Falschen widersprochen hat und dann nimmt er noch die Arme kurz hoch zum Beten und auf einmal fliegt der Kopf weg, so aus dem Nichts, ohne Vorbereitung. Das war halt schon krass, aber ja, diese Kochszene, meine Fresse,
Alter, ja, also die war wirklich, das und ist schon... Im Härtegrad ist das schon echt, gehört das mit, also das hat schon A, Game of Thrones Klasse, wirklich, das ist, ich wüsste jetzt, man muss schon, sag ich mal, auf die ganz fiesen Momente in Game of Thrones zu sprechen kommen, um da, sag ich mal, überbieten oder übertrumpfen zu können. Und ich würde auch sagen, in Serien, boah, also so, wenn man sich das alles mal durch den Kopf gehen lässt, so, dann ist das schon, und gerade auch, wie es umgesetzt ist, also das zählt für mich inzwischen zur Speerspitze der härtesten Dinge, die ich so in Serie mal gesehen habe oder miterleben durfte.
Ja, aber dazu würde ich aber sagen, dass es zumindest jetzt in den ersten 2 Folgen nicht übermäßig als, okay, Gewalt, der Gewaltwillen eingesetzt wird. Also mal gucken, wie es sich entwickelt, aber wir hatten auch schon eine Szene, wo quasi so bei so einer Hinrichtungsszene auch sehr geschickt so ein bisschen weggeblendet wurde, indem ja etwas halt zwischen unsere Sicht und die Kamera halt geschoben wurde in dem Moment, wo es passiert ist. Aber da war es halt auch nicht wichtig, weil wir wussten, was passiert. Wir wissen alle, wie es halt aussieht. Während halt eben dieses Kochen und auch diese Köpfungsszene vorher schon wichtig war, um auch den Ton zu setzen, um diese Figuren um diese Figuren zu installieren, wie diese Figuren auch agieren, wie die Regeln hier funktionieren. Und wie gesagt, diese Kochszene war halt eben eine Bestrafung auch für das ganze Dorf und hat uns noch ein bisschen mehr zu diesem General erzählt, weil es da ja auch so einen Dialog gab, dass er, dass das halt irgendwie für ihn so ein Weg ist, dem Tode wieder nahe zu kommen. Also scheinbar hat er da halt auch irgendeine Art Vergangenheit, vielleicht ein Trauma davon getragen, also irgendwas, was er mit sich schleppt.
Ja, ich schätze mal, die Anekdote, die dann halt hier Fürst Ishido rausholt, wenn sie sich das erste Mal in Osaka begegnen.
Ja.
Der Widersacher von Toranaga.
Toranaga. Genau, dass es halt eine Schlacht gab und er da irgendwie unter Hunderten oder zig Toten irgendwie begraben war, aber das Ganze halt am Ende dann doch noch irgendwie überlebt hat. Und also da könnte sich vielleicht halt auch was entspinnen, aber es wurde halt eben genauso inszeniert, weil das auch für die Figur wichtig war, um ihr diese Facette zu geben. Er ist aber nicht der klassische Bösewicht, was man vielleicht am Anfang denken könnte, weil hinter ihm halt eben doch noch andere Motivationen stehen und auch eine gewisse Intelligenz, die er versucht halt auch auszuspielen, eben auch im besagten Gespräch mit dem Fürsten, wo er, obwohl er eigentlich auf einer anderen Seite steht, ihn mit diesem Typen halt auch was verbindet und scheinbar auch irgendwo ja gemeinsame Interessen, gemeinsames Ziel. Und das hat mich an der Stelle halt auch überrascht, weil auch dieser Fürst am Anfang sehr als Antagonist, als Gegenspieler aufgebaut wird und sich es dann doch ganz schnell dreht, dass er vielleicht sogar der stärkste Verbündete werden könnte für Toranaga, weil der Typ scheinbar auch nicht unbedingt machtbesessen ist, sondern halt, ja, also ich weiß nicht, jetzt zumindest am Ende der zweiten Folge schien es mir dann schon, dass er zwar ein Problem mit Toronaga aus gewissen Gründen hat, aber ihm doch so diese Ordnung irgendwo wichtig ist und er auch eine sehr tiefe Loyalität dem vorherigen Herrscher gegenüber hat und zeigt,
und dass ihm das auch
sein Antrieb ist.
Und dass ihm auch das Land irgendwie, also die Ordnung im Land am Herzen liegt. Also das hab ich so ein bisschen mitgenommen. Und ich glaube auch, dass er gar nicht so ein großer Fan der Christen ist, also der Katholiken.
Ja, ja, das hat man auf jeden Fall sehr schnell gemerkt, dass man da so einen gemeinsamen Feind sich versucht aufzubauen, der dann die eigenen Leute so ein bisschen zusammenzieht. Denn, ja, die Christen haben es halt auch schon geschafft, die ersten Fürsten zu unterwandern.
Ja, die halt sehr von den Geschenken angetan sind, die von den Christen oder den Katholiken halt eben gemacht wird. Was ich halt auch eine geile Geschichte finde. Und vor allem, ey, das sind auch zwei coole Leute, ne? Also der Kashigi, dieser, wie soll man sagen, ich sag jetzt mal, weiß ich nicht, Mini-Fürst, ja? Und der Ishido, der Gegenspieler von Toranaga, dieser Großfürst, die werden gespielt unter anderem von, also der Letztere wird gespielt von Takehiro Hira. Den kenne ich unter anderem aus einem Takeshi Miike-Film namens Lessons of the Evil. Und da fand ich den schon cool. Also der ist schon, also der, von dem habe ich einige Sachen schon gesehen. Und diesen Kashigi, ja, also diesen zwielichtigen Samurai unter Toronagas Leuten, der wird gespielt von Tadanobu Asano. Naja, wer sich im härteren Filmbereich ein bisschen auskennt und wer vor allem auch ein Fan von Takeshi Miike ist, der kennt ihn vor allem als diesen echt fiesen Psycho-Yakuza aus Ichi the Killer.
Ah, okay.
Ichi the Killer, da spielt er halt wirklich hier diesen sadistischen Yakuza-Schläger oder beziehungsweise Mörder Kakihara, das ist der diese Narben in der Wange hat, wie der Joker, die mit so Sicherheitsnadeln zusammengeklemmt sind und irgendwann macht er die ja auf und dann vergrößert er so seinen Mund damit so. Also wirklich eine ganz, ganz irre Figur. Dadurch habe ich ihn kennengelernt und ich habe den seitdem schon so in so vielen Filmen gesehen und ich finde den echt geil. Und deswegen, mir hat auch diese Szene, wenn er sich halt an dieser Steilklippe abseilt, um halt Rodriguez zu retten, der halt ja über Bord gegangen ist. Ich fand das so cool, wie er sofort rafft, dass Blackthorn ihn irgendwie herausfordern will, er diese Herausforderung annimmt, aber halt dann bereitwillig, also wirklich bereit ist, in den Tod zu gehen und dann aber hochkommt und diesen Respekt von Blackthorn erhält, der sich dann halt immer vor ihm verbeugt. Das fand ich eine echt saugeile Szene. Und ja. Keine Ahnung, ob die jetzt wirklich vor Ort an so einer richtigen Klippe gedreht worden ist oder halt in einem Studio oder beziehungsweise digital unterstützt wurde. Aber die Wälder, das Drumherum, wie sie es gemacht haben, mit welchen Bildern und wie diese ganze Szene sich entwickelt, Hammer. Wirklich. Richtig, richtig coole Szene.
Ja, die dann halt diesen Culture Clash dann findet, also wenn man ihn halt haben will, da eben auch sehr, sehr gut zeigt, weil Blackthorn ihn halt komplett falsch einschätzt. Also er schätzt ihn halt genauso, ja, stumpf und bestialisch ein, wie er vielleicht im ersten Eindruck wirkt und denkt, ja, okay, dich werde ich hier mal schön reinlegen. Du mit deiner Wampe, du kommst hier unten doch sowieso nicht runter, so ungefähr, und fordert ihn halt eben heraus. Er geht darauf ein, aber ist sich halt der Konsequenzen dann auch bewusst, so, womit er sich dann Blackthorns Respekt dann in dem Moment auch verdient, dass er selber gar nicht fassen kann, ja, was er da miterlebt, dass er halt eben ja angesichts des Todes versucht, seinen Tod selber zu entscheiden, anstatt irgendwie elendig in den Wellen zu krepieren und sein Schwert schon irgendwie zieht und sich dessen halt so komplett bewusst ist. Da fragt er auch später Rodriguez, was es halt damit auf sich hat und wie es dazu kam. Und das macht die Serie so an vielen Stellen, wo es dann so, ja, diese seltsamen Berührungspunkte auf Augenhöhe dann auf einmal gibt und Figuren diesen, also ohne es auszusprechen, man aber einfach am Gesicht, am Spiel merkt, dass da was passiert in den Figuren. Ja. Also ganz am Anfang, wo seine Mannschaft, also von Black Fawn, die Mannschaft eingesperrt in diesem, ja, in diesem Verlies da halt hängt und dann die japanischen Soldaten kommen, um jemanden von denen halt rauszuholen, um so eine Befragung zu starten. Und da fällt ja auch irgendwie der Satz, dass, glaube ich, erst der Japaner oben sagt, von wegen diese Wilden oder irgendwie sowas. Und dann Black Fawn selber unten von unten hochschreit, ihr verdammten Wilden. So dass dann quasi derselbe Satz von beiden Seiten gedroppt wird. Und ich hatte halt auch kurz den Verdacht, dass der Japaner auf jeden Fall Portugiesisch versteht. Er will es halt nur vielleicht nicht zeigen in dem Moment, aber er weiß ganz genau, was Black Fawn da von sich gibt. Aber will sich halt nicht zu erkennen geben, um halt eben einen vielleicht Vorteil nicht zu verspielen, um ihn halt belauschen zu können auch. Aber das sind halt eben alles so Momente, oder auch als Black Fawn dann in diese Residenz gebracht wird und gewaschen wird und dann aufwacht und umgeben ist von Papierwänden und die dann halt durchstößt. Und dann kommt ja so eine Bedienstete, die ihm dann was zu essen bringen will oder Kleider bringen will und sieht dann halt hinterher nur das Loch, was er durch diese Papierwand geschlagen hat. Und klar, an seiner Stelle, aus seiner Perspektive betrachtet, macht das ja Sinn, weil du bist es halt nicht gewohnt, dass das jetzt Papier ist, willst dich halt abstützen und auf einmal brichst du halt durch. Aber aus ihrer Perspektive ist halt dieser Schock von wegen, was dieser Wilde hier anrichtet, genauso nachvollziehbar und zu sehen. Oder auch beim Essen, als ihm dann das Essen serviert wird und er es halt runterschlingt wie verrückt und dann hast du halt den Gegenschnitt zu Toronaga, der quasi fast dasselbe Essen hat, aber es dann sehr gesittet nach bestimmten Abläufen dann zu sich nimmt und isst und alles so ein bisschen friedlich macht, während Black Fawn, der halt kurz vorm Verhungern ist, es sich halt reinstopft. Und da wechselt halt immer wieder dieses okay, wer ist eigentlich der eigentlich Wilde hier, weil eigentlich seid ihr es ja beide nicht, sondern ihr habt halt einfach nur, ihr kommt nur aus zwei komplett unterschiedlichen Welten.
Aber, und ich finde aber trotzdem, ne, inmitten dieser, sag ich mal, unsicheren Situation oder dann auch später, wenn halt schon mal der erste Kopf abgetrennt worden ist, nimmt die, sag ich mal, Situation eine deutlich bedrohlichere Note an. In diesen ganzen Stimmungen, die die Serie, sag ich mal, erzeugt, oder dann auch, wenn Blackthorn, weiß ich nicht, dann endlich bei Toranaga bei Toranaga im Haus ist, so, ne? Wo er halt erstmal so fragend ist, wo er auch unsicher ist, weil er nicht weiß, was jetzt eigentlich demnächst passiert. Ich finde, da schafft es die Serie, trotz all dieser, sag ich mal, Härten, die sie auch präsentiert oder Unsicherheiten, auch zwischendurch echt witzig ist. Ja. Also gerade dann, wenn er dann hier vor dieser Dame, vor dieser Übersetzerin, dieser Mariko, steht und sie ihn fragt, ob er nicht baden möchte. Beziehungsweise sie sagt ihm, da sind die Frauen, die ihn halt irgendwie dabei helfen wollen, zu baden. Und er sagt so, hey, nee, ich hab schon gebadet. Ja.
Wann? Zweimal die Woche baden.
Im Knast. Ich war doch gerade im Knast. So. Ja, davor. Aber jetzt kannst du jetzt nochmal baden. Was? Zweimal die Woche? So gut. Soll ich die Ruhe kriegen? Und sie, ja. Wie sie, also, was hier Anna Sawai, die Darstellerin von Mariko, wie die guckt, das ist so herrlich. Das ist so herrlich, weil sie es überhaupt nicht versteht. Und ja, dieses Aufeinanderprallen, beziehungsweise dieses Entgegensetzen zwei verschiedener Zivilisationen, die sich beide für zivilisiert halten, und dann halt aber vielleicht in der anderen dann doch irgendwie vielleicht die etwas bessere Alternative oder Variante feststellen müssen, fand ich echt gut. Und ich musste auch sehr lachen, Mariko wird irgendwann mal zu den Konkubinen und Ehefrauen von Toranaga gebracht, weil er mit ihr reden möchte. Und dann muss sie sich halt vorher mit diesen Ehefrauen von ihm auseinandersetzen. Und dann kommt er hinzu und sagt so, ey, geht dir der Putte nicht auf den Nerv und so. Und dann sagt halt seine Hauptfrau von wegen, hey, hier, sprich mich bitte mal meinem vollen Namen an, ich gehe bald ins Reich der Toten über, da habe ich Respekt verdient, so, ne? Und dann sagt sie so zu Mariko, ja, der ist wirklich unbeherrschbar, dieser Mann. Ja, und er guckt sie an, ja, genau wie die Ausmaße von deinem Hinterteil. Ich muss so lachen. Ich muss so lachen, wie trocken also, er das halt bringt, ja. Es ist so gut.
Ja, auch später, wo die, glaube ich, da gibt es so eine Abendessensszene oder sowas, sowas in der Art, wo dann halt eben auch die Hauptfrau und dann scheinbar auch eine schwangere Nebenfrau irgendwie mit am Tisch sind und wie sich die ganze Zeit gegen, also vor allem die Hauptfrau dann anfängt, alle um sich herum zu roasten und niederzumachen, aber auch sehr offen mit dieser Kritik und immer so leicht passiv-aggressiv, immer mit einem Lächeln auf den Lippen, aber du weißt ganz genau, was die Aussage ist. Es ist schon sehr herrlich. Also diese Situation sind schon sehr lustig, ohne dass man sich jetzt über irgendwas oder irgendeine Art oder Eigenart dieser verschiedenen Kulturen, die hier gezeigt werden, wirklich lustig macht. So, das
genau,
ist halt,
genau. Das sind humorvolle Momente, die sich aus der Situation ergeben.
Ja, genau. Und die dann eher so ein bisschen aus der Sicht der Person natürlich grotesk erscheinen müssen, so, und auch aus der Zeit halt gegriffen. Auch der erste Auftritt von Rodriguez ist halt so geil, wie er dann halt auch im Japanischen übersetzt und dann mit ihm Portugiesischen redet und sie auch die ganze Zeit einen nach dem anderen durchbeleidigt ohne Ende, weil er die halt alle nicht leiden kann.
Es ist so der Schweinelord. Ja. Und jetzt noch mal eine Sache, die ich gerne einmal erwähnen möchte. Bei dieser Badeszene, die ich eben erwähnt habe, da ist mir etwas aufgefallen an der Serie. Mariko und Blackthorn kommen in einen Raum, in die Privatgemächer von Fürst Toronaga. Und da ist nichts drin. Es ist einfach nur der blanke Boden und die Papierwände. Und hinten steht irgendwo ein Fenster auf, das in den Garten irgendwie rausgeht, beziehungsweise wo man halt einen Blick noch in den Garten so ein bisschen mitkriegt. Also dieser Raum ist komplett leer. Außer eben, da befinden sich zwei Personen drin. Und ich musste bei eben dieser Szene an unser Gespräch zu The Last Airbender denken. Ja. Und wo ich mich darüber, sag ich mal, ein bisschen gewundert habe, warum diese Sets so leer oder warum diese Welten immer so weit und leer wirken. Ja. Hier bei Shogun, die kommen in diesen Raum und allein durch die Lichtgebung, dass hier und da nochmal Schatten sind, ja, dass Lichtkegel bestimmt einfallen, wie die Figuren im Raum positioniert sind, wie das Framing, also wie die Weite des Bildes, die Enge oder halt die Weite, wie die gewählt ist, wie die sich abwechselt. Das macht so einen enormen Unterschied, dass sich diese Welt oder beziehungsweise eben dieses Japan, was wir hier in Shogun sehen, nicht eben leer und weit anfühlt, sondern halt trotzdem eine gewisse Lebendigkeit beinhaltet, trotzdem eine gewisse Faszination fürs Auge oder zumindest einen gewissen Anmut für das Auge beinhaltet. Ja, du musst halt schon wissen, wie du halt deine Kamera positionierst, deine Leute positionierst, das Licht richtig setzt und halt eben halt, ja, vielleicht auch mal eben ein bisschen engeren Bildausschnitt wählst, als eben immer nur die große, beeindruckend epische, sag ich mal, Szenerie, die so viele Königshäuser oder was weiß ich, Fantasy-Welten immer wieder darstellen sollen. Das fand ich wirklich erstaunlich, wie, weiß ich nicht, klein die Unterschiede vielleicht auf den ersten Blick sind, aber wie viel sie dann doch ausmachen.
Ja, die Szene hatte ja vielleicht, oder sehr wahrscheinlich eben durch die Lichtsetzung, sehr viel mehr Tiefe.
Ja.
Weil auf einmal Kontraste da waren und man halt wusste, okay, was ist vorne, was ist hinten, wo befinden sich die Figuren im Raum. Nee, stimmt schon. Also ich habe sie ganz klar vor Augen. Mir ist das jetzt nicht so direkt aufgefallen, aber ich habe die Szene trotzdem ganz klar vor Augen abgespeichert. Also kann das abrufen, das stimmt schon. Shogun ist ja zum Beispiel scheinbar zumindest auch nicht ganz so VFX-lastig. Also mag sein, dass da Hintergründe und ähnliches erweitert werden oder ausgetauscht werden oder halt eben besagtes Schiff am Anfang. Es gibt dann später, wo sie nach Osaka kommen, auch diese Einstellung, wo man dann vom Schiff aus Osaka das erste Mal sieht und wo auch unserem Blackthorn das erste Mal bewusst wird, das ist hier auch eine Zivilisation und ja, vielleicht sogar eine, die weiter ist in einigen Bereichen als unsere oder meine in seinem Fall. Ist halt auch so ein digitaler Shot vom alten Osaka, aber ansonsten hält es sich ja scheinbar eher in Grenzen und wenn, dann ist es doch sehr unsichtbares VFX, was hier zum Einsatz kommt.
Das muss ich auch sagen, dieser Shot, diese Kamerafahrt über Osaka, der auch von einem schönen Off-Text begleitet wird, muss ich sagen, das fand ich cool. So von wegen, der die meiste Macht hat, den siehst du am wenigsten. Da muss ich auch sagen, das fand ich cool gemacht, weil sie haben, oder es gibt sogar zwei so Kamerafahrten und die eine beginnt ja noch mit so dieser, also zumindest für mich, real wirkenden Settings und geht dann halt in das Digitale über. Ja, das fand ich schon, das haben sie schon sehr, sehr gut hingekriegt.
Ey, definitiv. Und die einzige Kritik, die ich an der Serie, oder die einzige größere Kritik, die ich an der Serie sehe, ist, sie ist halt eben auch durch diese sehr, diese Untertitellastigkeit, wenn man das Japanische nicht mächtig ist, ist sie halt ein bisschen sperrig. Also, weil eben es hier um politische Intrigen geht, um ein Herrschersystem, was uns nicht bekannt ist, eben auch mit Namen, die für uns gegebenenfalls ein bisschen komplizierter sind zu merken und Titeln, wo man halt nicht so genau weiß, ist das ein Titel, ist das ein Name, wie ist das halt in Verbindung zu setzen und die Leute ja unter sich auch noch bestimmte Beziehungsverhältnisse haben, also dass der eine der Schwiegersohn des anderen ist, der wiederum ein Beamter von dem ist und so weiter und so fort. Ja. Kann es am Anfang doch sehr überwältigen und ich finde, mit der zweiten Folge wird es dann zumindest im Groben ein bisschen klarer. Wie gesagt, danach habe ich mich nochmal so ein bisschen in japanische Geschichte reingelesen, um nochmal ein größeres Bild des Ganzen zu bekommen. Man sollte sich davon aber echt nicht abschrecken lassen, weil auch wenn es vielleicht am Anfang selbst für jemanden, der Animes mit Untertiteln sehr regelmäßig guckt, ein bisschen ungewohnt ist, kommt man da ja spätestens mit der zweiten Folge halt sehr, sehr schnell rein und ist dann halt drin und möchte unbedingt wissen, wie es weitergeht. Aber es könnte definitiv ein Stolperstein sein für Leute, die halt aus welchen Gründen auch immer mit Untertiteln nicht so ganz klarkommen. Und es ist schade, aber ich find's trotzdem gut und anerkennend, wie sie es gemacht haben und dass sie es halt eben nicht übersetzt haben, weil da gibt es halt auch leider einfach keinen guten Weg. Es gibt viele Serien, die es versucht haben, so wenn du zwei verschiedene Sprachen hast, wie man genau das übersetzt. Also Vikings hat's ja zum Beispiel mal so gemacht, die Fraktion, die wir gerade beobachten, dessen Sprache wird übersetzt. Und die Fraktion, die quasi nur zu Gast ist, die redet in ihrer Sprache, aber das führt halt dann auch hin und wieder zu seltsamen Szenen, die dann ein bisschen schwer nachzuvollziehen sind, weil man nicht ganz rafft, wer redet eigentlich in welcher Sprache gerade. Und ich mein, dann lieber diese klare Trennung.
Ich denke mal auch, es ist hier logistisch einfach naheliegend. Ich weiß nicht, ich fand früher, das gab's, haben früher Filme mal hier und da gemacht, dass man schon das alles auf Deutsch hört, aber dann kommen halt Untertitel dazu in der Sprache, in der sie gesprochen werden. Weißt du? So, dass man halt den Eindruck hat, naja, die sprechen jetzt ihre Sprache und der andere versteht sie trotzdem nicht. Also das ist so die Frage, also das ist etwas, was ich mich frage, ob das vielleicht wieder nochmal ein Versuch oder ein Ansatz wäre, dass man halt, ja, von mir aus dub die Japaner, ja. Also ich finde es ja gut, wenn man sagt, ey, wir möchten hier möglichst, also so japanisch wie möglich sein und so akkurat wie möglich sein, dass man auch vor allem auf japanische Schauspieler zurückgreift. Müssten die jetzt alle Englisch sprechen? Ich weiß nicht, ob das dann so erfolgversprechend ist, dass die dann auch wirklich die 100%ige Performance irgendwie abrufen. So, ich denke mal, man fühlt sich in seiner Muttersprache immer wohler, gerade wenn man irgendwie was schauspielen muss und was darstellen muss. So.
Ja, zumal wahrscheinlich viele vor allem der kleineren Nebendarsteller gegebenenfalls einfach auch kein Englisch sprechen können. Also wenn es halt wirklich viele Leute, oder, also das hat ja Sanada hat ja selbst dafür gesorgt, jeder Japaner wird hier von und jede Japanerin wird hier von jemandem aus Japan oder mit japanischen Wurzeln auch wirklich gespielt und verkörpert. Und er hat viele junge Japaner und Japanerinnen aus Japan eben dahin geschafft, um mit ihnen zu drehen. Und gegebenenfalls waren das halt wirklich noch sehr junge Leute, ohne Erfahrung mit Auslanddrehs und Ähnlichem, die halt wirklich nicht bis sehr schlecht Englisch vielleicht noch im besten Fall reden können. Und von daher glaube ich auch rein logistisch im Dreh war das vermutlich nicht anders zu bewerkstelligen und war schon richtig, dass sie es so gemacht haben. Ja, wie man es dann halt eben weiter aufbereitet und in Übersetzung aufbereitet, ist halt immer so eine gewisse Glaubensfrage. Also wer vielleicht eben, um diese letzte Hürde zu überschreiten, vielleicht schön so eine komplette übersetzte Version zu bekommen. Aber ja, ich zumindest kann jetzt auch mit der Version tatsächlich ganz gut leben, weil ich verstehe, wo es halt einfach herkommt.
Ja, also meine Überlegung ist halt, stell dir vor, die reden alle Englisch. Aber wenn die Japaner reden, werden halt japanische Schriftzeichen als Untertitel eingeblendet. Die kannst du sowieso nicht lesen, weißt du? Also musst du gar nicht wirklich deine Aufmerksamkeit auf diese japanischen Untertitel wenden, aber du weißt, in dem Moment, wenn jetzt ein Japaner spricht, also auf Englisch oder auf Deutsch, und diese Untertitel stehen drunter, spricht er Japanisch. Und dann ist verständlich, warum der andere ihn nicht versteht, der eigentlich auch Englisch spricht. Versteht? Oder Deutsch spricht. Verstehst du, was ich meine? Ja, also ich weiß nicht, ob das vielleicht ein Ansatz ist. Weißt du, dass man halt...
Können natürlich halt auch Leute verwirren. Also wenn die Leute nicht unbedingt verstehen, warum die Untertitel da halt sind, könnte es die Leute halt auch verwirren. Ich sage ja, wahrscheinlich wäre der, in Anführungsstrichen, dann der Königsweg so, wie Viking es gemacht hat. Also immer nur dann, wenn die beiden Sprachen halt wirklich direkt aufeinandertreffen, dass dann halt eine der beiden Parteien eben untertitelt wird, beziehungsweise dann halt eben ihrer eigenen Sprache spricht, um halt eben ja diese Barriere, diese Kommunikationsbarriere aufzubauen. Aber ja, so einen wirklich geilen Weg gibt's da halt nicht, glaube ich.
Ja, ich bin da immer wieder fasziniert bei so vielen asiatischen Filmen, gerade von früher, die dann halt irgendwie dann, ja, wo halt Japaner, Chinesen, Taiwanesen oder sonst irgendwie aufeinandertreffen und dann halt, oder Koreaner, und wie die das dann immer machen, ne? Weil, also gerade jetzt zum Beispiel hier bei dem letzten Roundup-Film, wo halt der ja in Korea spielt, Don Lee ist halt dieser Polizist, der in Korea ermittelt. Und ich glaube, der kriegt es mit den Triaden, ja, der kriegt es mit den Triaden zu tun, also mit Chinesen. Und da habe ich auch nie so richtig, obwohl Untertitel halt manchmal dann eingeblendet worden sind oder Untertitel eingeblendet worden sind, habe ich auch nie so ganz verstanden, wie die das dann schaffen, das da auseinanderzuhalten, beziehungsweise da eine richtige Trennlinie zu vollziehen. Aber das ist auch halt von jemandem gesprochen, der halt keine der beiden Sprachen beherrscht und halt auch dann verstehen muss, okay, da sind zwei Sprachen, die ich nicht beherrsche, die treffen aufeinander und verstehen sich halt auch gegenseitig nicht, ne? Also es ist für mich dann ja quasi dreifach nicht verständlich so.
Wobei, und, wenn natürlich der Sprachanteil jeweils so grob 50-50 ist, dann kannst du es ja trotzdem in beiden Ländern halt vermarkten, so ungefähr, ohne groß übersetzen zu müssen, sondern halt nur den jeweilig anderen Teil einfach untertiteln.
Genau, und da frage ich mich immer, gehen gewisse Studios oder Produzenten davon aus, dass genug Leute in China entweder Koreanisch oder sonst irgendwas verstehen oder halt genug Leute in Korea genug Chinesisch oder Japanisch verstehen, um dann halt bei so einem echt schon ausgeglichenen Film, sag ich mal, ja, das auch dann einfach so laufen zu lassen, weißt du?
Ich glaube einfach, Untertitel sind halt in anderen Märkten deutlich gängiger und akzeptierter als vermutlich bei uns. Ja. Also das musste ich ja auch, vor einiger Zeit hatte ich halt Besuch hier zu Hause und da haben wir wegen des Besuches halt sehr viel auf zum Beispiel Polnisch mit polnischer Synchro geguckt, wo ich erschreckend feststellen musste, dass das heutzutage wohl scheinbar immer noch Synchro ist. Ein Mann, leicht verschnupft, der monoton alles drüber spricht, leicht zeitversetzt. Und war auch sehr verwundert, weil es halt andererseits auch wiederum sehr, sehr gute polnische Übersetzungen gibt, aber scheinbar eher so für Animations- und Sachen, die halt eher für Kinder ausgerichtet sind. Und da meinte halt ein guter Freund von uns, den ich drauf angesprochen habe, meinte, ja, also das wurde versucht in Polen halt mal so richtig gute Übersetzungen einzuführen und die Leute sind halt Sturm gelaufen, weil sie halt einfach Untertitel im Kino gewohnt sind und das wollten die beibehalten. Die wollten weiterhin untertitelte Sachen im O-Ton gucken und das hat sich, also so eine krasse Übersetzung, wie wir sie halt haben, so kompletter Dub, hat sich da einfach nicht durchsetzen können. Aber das fand ich schon interessant. So, und in Holland ist es ja zum Beispiel auch nicht anders, da wird es ja auch so gehandhabt, dass da dann vielleicht die Sachen für Jüngere noch übersetzt werden, aber ansonsten die Sachen im O-Ton mit Untertiteln laufen.
Alles, also fast alles in Holland läuft echt, also wenn es jetzt kein holländischer Film ist, ne, natürlich.
Ja,
aber natürlich. Da läuft wirklich, die haben da ein ganz anderes Selbstverständnis, sich Filme mit Untertitel anzuschauen. Und ich glaube, das ist auch so ein Grund für mich, oder beziehungsweise es war so mit so ein, ja, eine Entwicklungsstufe für mich, dadurch, dass wir halt ja früher mal immer gerne nach Holland gefahren sind, um uns Filme zu kaufen, die wir hier in Deutschland nicht bekommen oder bekommen können. Diese Selbstverständlichkeit, mit der da mit Untertiteln halt einfach dann gearbeitet wird, ja. Ich finde es schade, wenn das wirklich die Hürde sein sollte, die vom Genuss dieser Serie abhält. Deswegen auch von mir der Appell. Ich kann es auch nachvollziehen, wenn man da wirklich gar nicht dran gewöhnt ist, ist es schwierig. Aber ich würde sagen, Shogun bislang bietet echt genug, um da vielleicht diese Hürde dann doch mal zu nehmen.
Zumal man auch nicht wirklich jedes Detail mitbekommen muss. Im Zweifel, ja, sprüht man halt kurz nochmal zurück. Aber das grobe Ganze kriegt man ja trotzdem einfach mit der Zeit mit. Deswegen, ja, einfach die ersten beiden Folgen gucken. Wenn man danach immer noch super viele Fragezeichen hat und so gar nicht mitkommt, ja, dann ist es halt schade. Dann funktioniert es halt vielleicht nicht. Aber eigentlich sollten die meisten da wirklich reinkommen, die grundsätzlich angesprochen werden von dem, was wir hier bisher erzählt haben.
Zumal es auch immer wieder Figuren auftauchen, gerade in den ersten beiden Folgen, die nochmal für eben die westlichen Zuschauer so ein bisschen zusammenfassen, wer was ist, wie gerade die Situation ist, wer mit wem steht oder wie oder warum sie so und so zueinander stehen. Also da gibt's neben Rodriguez noch andere Figuren, die dann halt auf Deutsch oder eben Englisch parlieren und halt uns Zuschauern auch eine Menge Informationen mitgeben, die vielleicht vorher schon auf Japanisch verhandelt worden sind, aber dann halt nochmal knapp zusammengefasst werden. Das mag man jetzt als vielleicht blöde Exposition-Dialoge und Erklärbär und sonst irgendwas sehen, aber es ist schon eigentlich, sag ich mal, im Rahmen der Geschichte nachvollziehbar, weil Blackthorn wird halt ja von einer Station zur nächsten gebracht, überall trifft er wieder neue Leute. Und natürlich, als Ausländer in einem fremden Land mit einer Sprache, die du so wirklich kaum verstehst, richtest du dich natürlich an die Leute, von denen du glaubst, okay, mit denen kann ich kommunizieren. Und wenn die halt dann Sachen erzählen, die mich interessieren, weil ich halt so gar nichts weiß, dann finde ich, ist das noch halbwegs plausibel hier eingebunden worden, wenn halt dann mal Figuren auf Englisch oder eben Deutsch gewisse Dinge nochmal ausformulieren.
Zumal sie es ja eben, wie du schön gesagt hast, ausformulieren und nicht einfach nur plump nochmal wiederholen, weil viele Sachen halt auch einfach nicht ausgesprochen werden. Wir nehmen sie halt wahr durch das, was wir sehen und wie die Figuren miteinander interagieren, aber es wird uns nie mal wirklich klar ausgesprochen und erklärt, sondern das wird dann halt immer ganz schön an diesen Stellen, wo es halt eben auch inhaltlich passt und nicht wie so ein, ja, Erklärbär-Moment halt eben wirkt. Und da macht es halt Sinn, dass da dann so eine Erklärung kommt, dass diese Figur diese Frage stellt und da passiert es. Und dann halt eben zum Beispiel an anderen Stellen, wo es dann halt eben diese Dolmetscher-Situation gibt und dann halt eben zwischen Portugiesisch und Japanisch einmal übersetzt wird, selbst da wiederholen sie sich nicht, sondern in der Regel wird es dann halt ganz grob zusammengefasst. Und auch das dient oft dazu, um auch zu zeigen, was halt gewisse Motive und Intentionen von halt eben zum Beispiel den dolmetschenden Personen sein können. Also wie gut übersetzen sie es, wie genau übersetzen sie es, worauf legen sie den Schwerpunkt bei der Übersetzung, wenn sie es halt eher zusammenfassen. Also alles dient am Ende halt dazu, diese Geschichte voranzutreiben und halt die Figuren zu charakterisieren und zu installieren.
Ja. Also ihr hört, von uns beiden gibt es eine Empfehlung. Wenn ihr denn immer so historische Stoffe steht, wenn ihr auf die japanische Kultur steht, wenn ihr auf Intrigen in Königshäusern steht, so und ja, auch schon auf, sag ich mal, aufwendig gemachte historische Stoffe, dann sollte Shogun wirklich, also dann sollten diese Untertitel bitte, bitte, bitte echt eine Hürde sein, die man mit dem Auge zugedrückt, mit Zähneknirschen oder, keine Ahnung, vielleicht mit ein bisschen verkrampften Hintern oder so über sich ergehen lässt. Denn sie ist es bislang meiner Ansicht nach wert. Und wenn man auch weltweit so schaut, scheinen wir nicht die Einzigen zu sein, die das so sehen. Ja?
Ja, definitiv. Also man sollte sie echt nicht verschlafen. Also vor allem, wenn man jetzt ja nach längerer Game of Thrones Abstinenz, oder warte, wann war House of Dragons? War es letztes oder vorletztes Jahr?
Ich glaube vorletztes, oder?
Vorletztes. Ich glaube, das... Ja, wenn es dieses Jahr kommen müsste, ja, nee, dann ist es ja auch schon fast 2 Jahre her. Also ich glaube, dann ist das gerade ein ganz guter...
Lückenfüller.
Ganz guter Lückenfüller, der auch zumindest Stand jetzt auch wirklich nur eine als Miniserie geplant ist. Das heißt, nach diesen 10 Folgen ist Schluss. Dann, ja. Also mit den 10 Folgen will man halt die komplette Vorlage, das komplette Buch adaptieren mit Anpassungen hier und da. Aber dann ist das Ding halt auch vorbei, wobei jetzt auch natürlich schon von Sanada gesagt wurde, wenn es ankommt, wenn die Leute es wollen, dann wäre natürlich eine Fortsetzung dieser Geschichte weiter möglich, weil in diesem Fall hat man ja glücklicherweise eine historische Vorlage, wo man halt gucken könnte, okay, wie hat es sich denn historisch wirklich weiterentwickelt und von da aus dann neuen Stoff generieren. Also mal gucken, je nachdem wie erfolgreich sie wird, werden wir noch mehr davon sehen. Aber erstmal ist es halt, ja, im besten Fall hoffentlich am Ende eine sehr, sehr gute Miniserie und ja, vielleicht sogar ein Highlight dieses Jahr.
Ja. Und vielleicht treffen sie ja irgendwann, wenn sie es weitererzählen, auf Andrew Garfield, Adam Driver und Liam Neeson. als die Mönche aus Martin Scorsese's Silence, weil das spielt nämlich danach. Und es ist auch gar nicht mal so lang danach, denn so viel kann man vielleicht ja zu Silence verraten. Die Katholiken sind in Silence nicht mehr unbedingt gern gesehen in Japan. Aber der spielt halt, wie gesagt, etwas später.
Ja, ja, und ich will, dass wir in Staffel 4 spätestens auf Tom Cruise als Last Samurai treffen.
Ja! Ja. Das wäre geil! Das wäre geil! Ja, und dementsprechend hoffe ich, wir konnten euch ein bisschen neugierig oder heiß machen. Ich bedanke mich bei Alvin.
Bitteschön.
Ich bedanke mich da draußen fürs Zuhören und ja, folgt uns gerne auf allen sozialen Plattformen, auf denen das möglich ist, oder bewertet uns auf den Podcast-Plattformen, auf denen es möglich ist. Und ansonsten sehen wir uns vielleicht auf dem Kino Plus-Kanal oder anderweitig bei Rocket Beans. Dran denken, jetzt am Donnerstag startet unsere große neue Live-Show RBTV Home. Das ist vielleicht auch nochmal interessant für die eine oder den anderen. Und in diesem Sinne sage ich Sayonara und tschüss.
Tschüss.
Bada Binge. Der Serienpodcast.